So, Kinder, ich habe heute mal zwei Gegenstände mitgebracht. Ich will euch nämlich ein Rätsel stellen, die eine Person beschreiben, um die es heute in der Predigt geht. Ne? Und jetzt müsst ihr genau aufpassen. Ich hole mal das erste. Guckt mal, das ist so ein Fahrzeug. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt, aber schaut mal, wenn ich das nach hinten ziehe, fährt das auf einmal nach vorne. Cool, ne? Aber wahrscheinlich ist das gar nicht so cool für euch. Vielleicht kennt ihr das auch. Aber auf jeden Fall geht es um diese Person, die hat auch in ihrem Leben die Richtung geändert. Oder auf jeden Fall ist die erst in die eine Richtung gegangen und dann ist etwas passiert, dann ist die in die andere Richtung gegangen. Das ist so der erste Hinweis. Für die Männer war der Maßstab wahrscheinlich nicht so gut, aber ich muss euch enttäuschen, der zweite Gegenstand wird euch wahrscheinlich auch nicht so gefallen. Und zwar habe ich ein Putzmittel mitgebracht. Jetzt denkt ihr Kinder bestimmt, die Person aus der Bibel, das muss eine Frau gewesen sein, ne? Aber da muss ich euch auch enttäuschen. Oder ich kann es euch schon mal verraten, es war ein Mann gewesen. Aber dieser Mann, das war ein Sauberkeitsfanatiker. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch. Einen dritten Hinweis möchte ich euch noch geben. Und zwar steht das hier auch drauf, dieses Produkt heißt Alleskönner. Und diese Person dachte auch von sich, dass die so ein Alleskönner ist. Das ist für diese Person nichts Unmögliches gegeben. Also hat einmal die Richtung geändert, ne? Dann wollte diese Person immer alles sauber haben und dachte von sich, dass das ein Alleskönner ist. Und dass es ein Mann ist, habe ich euch ja auch schon verraten. Habt ihr vielleicht so eine leise Ahnung, wer das sein könnte? Ich glaube, das ist auch ein bisschen schwer, ja? Oh, richtig gut, genau, Saulus Paulus. Also vielleicht fragen sich jetzt auch einige, hey, wieso war er ein Sauberkeitsfanatiker? Das wird gleich in der Predigt hoffentlich deutlich. Und zwar möchte ich mit euch den Text durchgehen, in dem Saulus sich bekehrt hat. Wir lesen in der Bibel von 5 längeren Texten, die die Bekehrung von Saulus beschreiben. Saulus, der auch Paulus genannt wurde. Und ich möchte mich auf den Text konzentrieren aus Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 18. Ich dachte schon, eigentlich wäre das gut, wenn das Orchester die Textlesung so ein bisschen untermalt, damit man sich besser hineinversetzen kann in die Situation. Aber ich denke, oder ich möchte euch jeden Einzelnen einfach die Aufgabe geben, sich in die Situation von Saulus hineinzuversetzen. Und ich lese, wie gesagt, aus Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 18 aus der Schlachter 2000. Da steht: Saulus aber, der nach Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm reisten, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Da stand Saulus von der Erde auf, doch obgleich seine Augen geöffnet waren, sah er niemand. Sie leiteten ihn aber an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu diesem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einem Gesicht einen Mann namens Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hand auflegte, damit er wieder sehend werde. Da antwortete Ananias: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem zugefügt hat. Und hier hat er Vollmacht, von den obersten Priestern alle, die deinen Namen anrufen, gefangen zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Vielleicht einige kurze Stichpunkte so zum Hintergrund dieser Geschichte, zum historischen Kontext vielleicht nochmal. Jesus ist auferstanden, ist in den Himmel gefahren zu seinem Vater, hat seinen Jüngern aber den Heiligen Geist verheißen. Und sie haben den Heiligen Geist bekommen, eine Zeit später, und fangen an, von diesem auferstandenen Jesus zu erzählen, tun viele Wunder. Und viele Menschen bekehren sich, werden gläubig an Jesus, glauben an Jesus. Dies gefällt aber vielen jüdischen religiösen Führern nicht. Und sie versuchen irgendwie, diese Jünger in Schach zu halten, verklagen dann Stephanus, einen Jesus-Nachfolger, und kommen in ein Streitgespräch mit ihm. Und im Endeffekt töten sie ihn, sie steinigen ihn. Und da lesen wir auch zum Beispiel das erste Mal von Saulus, der mit dabei war und der sogar diese Steinigung anführte. Danach entstand eine große Verfolgung in Jerusalem. Die Jesus-Nachfolger wurden ins Gefängnis gebracht, auch von Saulus wurde diese Verfolgung angeführt. Und viele Christen flohen durch ganz Israel, aber wo sie dann hinkamen, erzählten sie wieder von Jesus und deswegen entstanden neue Gemeinden. Und dann kommen wir quasi jetzt zu dem Text, den ich gerade vorgelesen habe. Ich möchte in dieser Predigt drei Veränderungen aufzeigen, die Saulus erlebt hat, oder besprechen, drei Veränderungen, die Saulus erlebt hat durch die Begegnung mit Jesus. Ich hatte ja anfangs das Auto hier einmal kurz gezeigt, quasi das, obwohl es nach hinten gezogen wird, nach vorne fährt. Genauso sehen wir, dass Saulus einige Veränderungen durchgemacht hat, durch die Begegnung mit Jesus. Den ersten Punkt habe ich mal so überschrieben. Saulus, der Sauberkeitsfanatiker, wird zum Gesäuberten. Das klingt vielleicht so ein bisschen drastisch, Sauberkeitsfanatiker. Aber ich kenne das jetzt auch aus unserem eigenen Leben. Seit einigen Monaten haben wir eine kleine Tochter. Und wenn die mal spuckt oder zu stark in die Pampers drückt, dann wird die Kleidung schmutzig. Und als unerfahrene Eltern tauscht man sich mit anderen Eltern aus und fragt, welches Mittel nutzt ihr? Wie kriegt ihr die Kleidung wieder sauber? Haben wir so einige Hinweise bekommen. Und auf jeden Fall sucht man nach dem Mittel, dass die Kleidung möglichst sauber bekommt. Und genauso war Saulus. Die Christen waren für ihn wie eine Pest. Die haben sich auf das ganze Land Israel ausgebreitet. Erst haben sie Jerusalem verseucht, dann ist er dagegen angegangen, ist in die Kirchen eingedrungen, hat die Christen gefangen genommen und jetzt merkt er aber, die Pest ist nicht vorbei, sondern sie hat das ganze Land verdreckt und das hat ihn gestört. Und er wollte wieder das Land Israel sauber bekommen. Und deswegen geht er jetzt zum Hohepriester, was ich gerade gelesen habe. Ich lese vielleicht die ersten zwei Verse nochmal. Da steht, Saulus aber, der nach Drohung und Mord schnaubte, gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges, damit sind die Jesus-Nachfolger gemeint, fände, ob Männer oder Frauen sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Genau, er geht zum Hohenpriester und sagt, du weißt, hier in Jerusalem hat sich dieser Jesus-Glaube auch ausgebreitet. Ich habe den eingedämmt, aber jetzt habe ich davon mitbekommen, dass er in ganz Israel ist. Deswegen gib mir Vollmacht. Der Hohepriester war so der oberste jüdische Führer und sagt, gib mir die Vollmacht, dass ich nach Damaskus gehe und dort auch die Stadt säuber, dass ich quasi die Christen gefangen nehme. Aber Saulus verändert sich. Indem er Jesus begegnet, wird Saulus, dieser Sauberkeitsfanatiker, zum Gesäuberten. Saulus merkt auf einmal selbst, dass nicht Israel verdreckt ist, sondern dass er selbst verdreckt ist. Wenn wir noch weitere Stellen aus der Bibel lesen würden, dann würden wir von Saulus hören, dass er von einem sehr guten Schriftgelehrten erzogen wurde. Also man würde heutzutage sagen, von einem sehr guten Prediger, der ihm gesagt hat, was er tun soll, was in der Bibel steht. Und Saulus dachte von sich, ich bin eigentlich einer der besten Jesus-Nachfolger, nicht Jesus, sondern Gottes-Nachfolger. Ich weiß, was Gott möchte und ich tue das Beste für Gott. Aber jetzt auf einmal merkt er, dass er nicht das Beste getan hat, sondern das Schlechteste, was er eigentlich tun konnte. Er hat Gott, er hat Jesus verfolgt. Und damit hat er verstanden, dass er selbst völlig verdreckt ist. In Vers 18 habe ich gelesen, dass er sich taufen lässt. Apostelgeschichte 22, Vers 16 beschreibt das auch nochmal mit anderen Worten. Da lesen wir, wie Ananias zu ihm spricht und er sagt, und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Saulus lässt sich taufen, lässt sich wieder reinigen, lässt sich säubern von Jesus. Ich möchte hier auch nochmal die Frage in den Raum stellen, bist du gesäubert? Hast du verstanden, dass du verdreckt bist? In der Bibel lesen wir das klar und deutlich, dass Jesus sagt, ich bin der einzigste Weg, damit du wieder sauber wirst. Ich bin für dich gestorben, damit du wieder gerecht vor Gott sein kannst. Und das dürfen wir erleben. Jeder Einzelne darf das erleben. Dieses Geschenk hat Gott jeden Einzelnen von uns hier gemacht. Weiter habe ich gelesen, dass Saulus sich taufen ließ. Auch diese Frage möchte ich gerne nochmal in den Raum stellen. Bist du getauft? Die Taufe ist ein symbolisches symbolisiert quasi durch das Untertauchen symbolisieren wir den Tod von Jesus, dass er für uns gestorben ist. Durch das Auftauchen symbolisieren wir das, dass Jesus wieder auferstanden ist, uns ein neues Leben gegeben hat. Und mit diesem Leben möchte ich Gott dienen. Das bedeutet eigentlich die Taufe in, ja, sag ich mal, ganz kurz zusammengefasst. Wir haben im Moment als Gemeinde, läuft der Taufunterricht seit letzten Sonntag oder ein Glaubenskurs, wie wir den auch nennen. Und ich möchte dich da auch nochmal ermutigen, vielleicht gerade durch die Thementage, durch die evangelistischen Thementage, bist du zu Jesus gekommen, hast dich bekehrt, aber hast dich noch nicht gefragt, was es mit der Taufe an sich hat. Da werden viele grundlegende Fragen durchgesprochen. Und deswegen möchte ich dich da ermutigen, falls du darüber nachdenkst, geh dahin. In der Bibel lesen wir gerade in der Apostelgeschichte, wenn Menschen gläubig wurden, dann ließen sie sich taufen. Das war eigentlich immer fast ein Schritt, der zusammenhing. Und da möchte ich dir auch einfach Mut machen, wenn du an Jesus glaubst, dich hinterzufragen, warum bist du nicht getauft? Jesus hat Saulus hier verändert. Eine weitere Veränderung, die ich gerne aufzeigen möchte, ich habe das mal so genannt, Saulus, der Alleskönner, wird zu einem Hilflosen. Dieses Produkt heißt wirklich Alleskönner, steht auch Universalreiniger drauf und vielleicht wird es doch interessant für die Männer. Hier steht sogar, dass man das Auto waschen kann damit. Ich habe auch von einigen gehört, die sogar ihre Felgen damit reinigen. Also könnt vielleicht doch später nochmal auf mich zukommen, nach dem Produkt fragen. Auf jeden Fall beschreibt quasi dieses Putzmittel, dass man damit alles reinigen kann. Und genauso so ein Kerl, würde ich mal sagen, war Saulus. Bei Stephanos Steinigung, die ich davor erwähnte, steht, dass er ein junger Mann war. Ich fühle mich auch, muss ich sagen, als jungen Mann. Ich bin knappe 30 Jahre alt und wahrscheinlich war er oder eventuell so in meinem Alter gewesen. Und wenn ich daran denke, dass er eine Steinigung vorangetrieben hat, ein Anführer war, auch die Verfolgung, die er danach anführte, muss er ja ziemlich selbstbewusst gewesen sein. Und so können wir uns auch Saulus vorstellen, dass er dachte von sich, ich bin so ein Alleskönner. Er ging ja auch zum Hohepriester und wir lesen nicht, dass er irgendwie fragte, kann ich irgendwie helfen, dass die Christen sich nicht in Israel ausbreiten oder so, kann ich was dafür tun, sondern er ging dahin und sagte, gib mir Briefe, ich gehe nach Damaskus und ich mache das sauber. Ziemlich selbstbewusst ging er dahin und in Apostelgeschichte 9, Vers 3, den Text, den ich gelesen habe, lesen wir dann weiter, als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, dann kann ich mir das gut vorstellen, wie er quasi voranging, seine Brust und Schultern wurden immer breiter und breiter. Er sah schon die Stadt Damaskus. Wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann ist Damaskus so um die 300 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und wir lesen hier nicht, dass die irgendein Fahrzeug oder Pferde hatten, dann wahrscheinlich zu Fuß gingen und wahrscheinlich so eine knappe Woche dafür brauchten, um nach Damaskus zu kommen. Und jetzt sieht er vielleicht schon Damaskus und seine Schultern und Brust werden immer breiter, wie ich sagte, und seine Anhänger gehen hinter ihm. Und er denkt vielleicht so, jetzt marschiere ich da ein, nehme die Christen da raus und führe die wieder ab. Und dann passiert eine Sache und die verändert alles. Ein Licht kommt, er fällt auf den Boden und er hört eine Stimme. Saulus, dieser Alleskönner, wird auf einmal zu einem Hilflosen. Ich sagte gerade, dass da steht, er fällt auf den Boden. Dieses Licht hatte so eine Gewalt, dass er auf den Boden fällt und er hört eine Stimme, die zu ihm spricht, warum verfolgst du mich? Und dann lesen wir, dass er mit Zittern und Schrecken spricht. Er hatte richtig Angst auf einmal und er sagt, was soll ich tun? Jesus, was soll ich tun? So eine Unsicherheit. Er, derjenige, der eigentlich allen immer gesagt hat, wo es lang geht und bestimmt hat, fragt auf einmal, was soll ich tun? Danach lesen wir, Jesus sagt ihm nur, geh in die Stadt. Und wahrscheinlich wusste er gar nicht, was mit ihm danach passiert. Jesus hat ihm da keine Antwort gegeben. Vielleicht dachte er, werde ich da verspottet werden von den Jesus-Nachfolgern. Er wusste es nicht. Als er seine Augen aufmachen will, merkt er, ich sehe nichts. Saulus, dieser Vorangänger, muss sich auf einmal führen lassen. Er kann nicht alleine gehen, weil er blind ist. 3 Tage, haben wir gelesen, sieht er nichts und in diesen 3 Tagen isst er nichts und er trinkt nichts. Ich habe mich gefragt, was macht Saulus in diesen 3 Tagen? Einen kleinen Hinweis finden wir in der Bibel. Als Gott zu Ananias spricht, da sagt er zu ihm, da ist ein Mann in diesem Haus, er betet. Und ich dachte, ich würde echt gern dabei gewesen sein bei diesem Gebet. Saulus, der wahrscheinlich durch diese Begegnung mit Jesus erkannt hat, ich dachte, ich kann viel bewirken, aber ein Licht, eine Stimme hat gereicht und ich bin eigentlich ein Nichts im Gegensatz zu dem oder zu Jesus, der Macht hat. Und er wird auf einmal komplett hilflos. Auch diese Frage möchte ich uns nochmal stellen oder habe ich auch mir gestellt, mit was für einer Einstellung komme ich zu Jesus? Wenn du Gottes Kind bist, darfst du mit dieser festen Zuversicht, dass wir frei sind, vor Gott kommen. Aber ich glaube, Gott freut sich auch, wenn wir hilflos vor ihm kommen. Vor einigen Wochen hat Thomas Giesbrecht uns in die Bergpredigt hineingeführt quasi und auch diesen Vers Matthäus 5, Vers 3 nochmal ein bisschen erklärt. Da steht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Glückselig, also glücklich sind die geistlich Armen. Was bedeutet geistlich arm? Thomas hat das so umschrieben, dass geistlich Armen nicht die Ungebildeten sind, sondern es bedeutet, klein vor Gott zu sein, bettelnd vor Gott stehen und zu wissen, dass man selbst eigentlich nichts kann. Und deswegen glaube ich, dass hilflos vor Gott zu kommen eine Stärke ist. Ole Hollesby, ein norwegischer Theologe und Erweckungsprediger, der hat das mal so ausgedrückt. Er sagte, wir sollten Gott für die Gabe der Hilflosigkeit danken. Denn nur durch die Hilflosigkeit schließen wir uns auf, sodass Jesus in unsere Not hineinkommen kann mit aller Gnade und allen Gaben. Wenn wir genauso erkennen wie Saulus, dass ich eigentlich nichts bin und keine Kraft habe, irgendwas in diesem Leben zu bewirken, dann geben wir Gott die Chance, durch unser Leben zu wirken. Und ich glaube, das sind ganz praktische Dinge. Wenn wir vielleicht jemanden vor Augen haben, wo wir wissen, mit dem komme ich überhaupt nicht klar, dann können wir das Gott sagen. Dass wir sagen, du kennst meine menschlichen Fähigkeiten und ich komme mit dem nicht klar. Du siehst meine Hilflosigkeit, aber bitte hilf mir, einfach diesen Menschen aus deinen Augen zu sehen. Und ich glaube, so gibt es viele Lebensbereiche, wo es eine Stärke ist, hilflos vor Gott zu kommen. Jesus hat Saulus verändert. Diesen Alleskönner, der das auf jeden Fall von sich dachte, wurde zu einem Hilflosen. Das hat ihn wiederum stark gemacht. Eine weitere Veränderung, die ich nochmal ansprechen möchte, ist, dass Saulus, dieser Verfolger von Jesus, wird auf einmal zu einem Nachfolger oder nach dieser Begegnung wird er zu einem Nachfolger. In Vers 4 haben wir das gelesen, dass Jesus ihn fragt, warum verfolgst du mich? Und Saulus weiß am Anfang gar nicht, wer spricht da zu mir? Und dann sagt Jesus, ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus hat in seinem Leben bis dahin die ganze Zeit gegen Jesus rebelliert. Er wollte ihn nicht akzeptieren. Aber Jesus verändert ihn durch diese Begegnung. Gott hat auch zu Ananias gesprochen, dass er sagt, ich will diesen Saulus gebrauchen. Und wir müssen jetzt eigentlich das halbe Neue Testament durchlesen, damit uns das noch mal deutlich wird, was das für Auswirkungen hatte in Saulus Leben. Aber ich werde nur einige Punkte erwähnen. Nach dieser Zeit verkündigt Saulus, dieser Verfolger, Jesus und sagt, dass er der rettende Messias ist oder dass er allein derjenige ist, der rettet. Er leidet viel für Jesus. Viele Menschen wollen das nicht hören und verfolgen ihn. Er muss für Jesus leiden. Ich möchte einen Vers oder eineinhalb Verse vorlesen aus Philipper 1, die Verse 20b bis 21. Wie Saulus sein Leben danach beschreibt. Philipper 1, 20, B bis 21. Da steht, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Saulus sagt von sich, jetzt ist Jesus für mich alles. Jesus ist mein ganzes Leben. Dieser Saulus, der Jesus verfolgt hat, wird auf einmal zu einem Nachfolger von Jesus. Auch diese Fragen möchte ich uns gerne stellen. Bist du ein Verfolger oder ein Nachfolger? Verfolger klingt, glaube ich, ziemlich hart. Aber Saulus hat andere Ziele verfolgt, die Jesus nicht gefallen haben. Vielleicht sind das auch in unserem Leben irgendwelche Ziele, wo man weiß, die gefallen Jesus auch nicht. Aber wenn ich so an meine nächste Woche denke, was habe ich für Ziele? Sind das Ziele, die Jesus freuen würden? Oder sind das Ziele, die für mich gut sind? Oder bist du ein Nachfolger Jesu? Olaf Latzel, ein deutscher Pfarrer, der hat das mal so beschrieben. Er sagte, wenn ich anderen Menschen begegne, dann stelle ich denen vier Fragen. Als erstes frage ich, bist du ein Nachfolger Jesu? Und wenn derjenige sagt, nein, kenne ich nicht, dann erklärt er ihm, wie er ein Nachfolger Jesu werden kann, indem er an Jesus glaubt, indem er sich bekehrt. Wenn derjenige sagt, doch, ich glaube an den Jesus und ich folge ihm auch nach, stellt er ihm die zweite Frage und er fragt, dienst du Jesus als Nachfolger? Wenn derjenige sagt, nein, dann erklärt er ihm, dass jeder Gläubige von Gott Gaben bekommt, spezielle. Aber es gibt auch allgemeine Dinge oder Dienste, die man für Gott tun kann. Zum Beispiel das Beten. Ich fand das richtig schön, aber auch teils beschämend. Zugleich, vor einigen Wochen ist jemand aus unserer Gemeinde auf mich zugekommen und fragte, Willi, habt ihr schon ein Freizeitheim als Jugend gefunden? Ich bete immer wieder dafür, dass ihr ein Freizeitheim findet. Und ich musste zugeben, ja, wir haben schon ein Freizeitheim gefunden. Und dieses Anliegen haben wir wahrscheinlich, also das Heim haben wir schon mindestens ein halbes Jahr gefunden. Und dieses Anliegen haben wir wahrscheinlich so von einem Dreivierteljahr erwähnt hier. Und diese Frau hat immer wieder für dieses Anliegen gebetet, damit wir ein Freizeitheim finden. Und ich dachte, krass, wir haben das einfach vergessen zu sagen, dass wir ein Heim gefunden haben. Das war wirklich eine Gebetserhörung für uns als Jugend. Das ist ja eigentlich eine Luxussache, aber diese Frau hat wirklich bis jetzt dafür gebetet. Beten ist ein Dienst für Gott. Und wenn jemand zu Olaf Latzel sagt, ja, ich diene Jesus, dann fragt er ihn weiter, bist du brennend in deinem Dienst? Wenn derjenige sagt nein, dann zeigt er ihm auf, wie er brennend für Gott werden kann oder dass Gott will, dass wir ihm brennend dienen, dass wir ihm das Beste geben. Gott hat uns seinen Sohn Jesus gegeben, der das Beste für ihn war und wir sollten auch das Beste für ihn geben. Wir waren vor kurzem eine andere Gemeinde besuchen, waren woanders gewesen und haben dort dann die Gemeinde besucht und da ging es auch so ein bisschen darum, dass wir Jesus unser Bestes geben. Und der Prediger hatte das so beschrieben, ich fand dieses Bild einfach ganz gut. Manchmal, wenn wir das verstehen, dass wir Jesus unser Bestes geben sollen, dann sagen wir ihm, Jesus, du kannst mein ganzes Leben haben und ich will, dass du durch mich wirkst. Und wir erwarten das. Er hat das so mit einem Apfel verglichen, dann steht auf einmal so ein fetter Apfelbaum vor uns mit tausenden Früchten dran. Wenn wir Jesus sagen, wir wollen dir dienen, dann wird auch sofort die Frucht zu sehen sein. Aber er sagt, oft ist das so, dass Gott uns dann einfach nur so einen kleinen Samen gibt. Ich habe jetzt keinen dabei, aber er sagt so einen Apfelsamen und sagt, hier, da drin ist alles gegeben, damit du fruchtbar werden kannst, aber das muss wachsen. Und da haben wir, glaube ich, manchmal einfach so eine falsche Vorstellung, dass wenn wir Gott sagen, ich will dir mein Bestes geben, dann wird sofort ein riesiger Apfelbaum vor uns sein, an dem wir die Frucht erkennen. Aber oft ist das so, dass Gott uns nur einen kleinen Samen gibt und sagt, wachse beständig und ich will, dass du fruchtbar bist. Und die vierte Frage, die Olaf Latzel dann stellt, wenn jemand sagt, ja, ich diene Gott wirklich brennt, fragt er, bist du hochmütig? Satan, der will uns immer wieder in Sünde verstricken, wenn jemand Gott brennend dient, wenn er merkt, das sind brennende Jesus-Nachfolger. Und dann will er uns immer wieder in Sünde verstricken. Und eine davon ist, glaube ich, auch Hochmut. Hochmütig zu sein, wenn man merkt, andere schauen auf mich hinauf oder sagen, Mensch, so wie du lebst als Jesus-Nachfolger, so möchte ich auch leben. Und dann kommt ein Hochmut manchmal vor. Und Satan will nicht, dass wir, oder der Teufel will nicht, dass wir Jesus dienen. Und so uns sei es durch Hochmut oder durch andere Sünden in Sünde verstricken, damit wir Jesus nicht mehr dienen. Ich möchte jetzt schon mal zusammenfassen. Ich hatte am Anfang dieses Auto vorgestellt, das die Richtung verändert hat. Und Alex hatte auch uns heute am Anfang gefragt, wer ist Jesus für dich persönlich? Jesus will dein Leben verändern. Ich weiß nicht, ob du schon an ihn glaubst oder nicht, aber Jesus will dein Leben verändern. Er will dich zu einem Gotteskind machen. Und wenn du Jesus schon kennst und sagst, ich diene ihm als Nachfolger, dann will er dein Leben mehr und mehr verändern. Er will dich gebrauchen in deinem Alltag, damit du für ihn lebst. Genauso wie er Saulus gebraucht hatte. Ich hatte diese Flasche hier einmal vorgestellt. Saulus, er war ein Verfolger von Jesus. Er wollte anfangs Jesus in seinem Leben nicht akzeptieren. Er war so ein Sauberkeitsfanatiker, wo er dachte von sich, ich bin das beste Putzmittel, das es auf dem Markt gibt. Und ich will die ganzen Christen oder das ganze Land wieder säubern. Er dachte von sich, ich bin so ein Alleskönner. Für mich ist nichts unmöglich. Und wenn ich jetzt mal diese Flasche, man merkt, ich zwischendurch putze ich auch, aber auf jeden Fall, wenn man diese Flasche aufmacht und ich die jetzt mal so halten würde, so ein paar Reste kommen raus. Aber insgesamt würde man merken, genauso wie Saulus sein Leben, das hat nichts gebracht, das ist verpufft, das hat keinen Inhalt hier. Und ich habe noch mal was anderes mitgebracht. Ich habe hier noch mal eine andere Flasche mitgebracht und die ist mit Inhalt gefüllt. Und als Saulus sich bekehrt hat, Jesus sein Leben gegeben hat, da steht, er ließ sich taufen und seine Sünden abwaschen, dann ist Jesus in ihm eingezogen. Er hat sein Leben gefüllt. Und genauso wie diese Flasche gefüllt ist. Hier ist kein schönes Etikett drauf, aber ich kann euch sagen, hier ist ein gutes Putzmittel drin. Und genauso hat Jesus Saulus Leben gefüllt. Saulus hat verstanden, dass er eigentlich von sich aus nichts machen kann oder schwach ist. Und durch Jesus werden wir aber stark. Und wenn ich hier, oh, ich hoffe, ich treffe Martin nicht. Nein, auf jeden Fall, Entschuldigung, Martin. Aber wenn ich hier so sprühen würde, dann würdet ihr sehen, da kommt was raus. Und genauso möchte Jesus uns auch gebrauchen als Nachfolger. Unser Leben füllen und uns gebrauchen. Wenn jetzt irgendwas hier dreckig wäre und ich darauf sprühen würde, dann würdet ihr sehen, das verändert sich. Das wird wieder sauber. Und das möchte ich jeden Einzelnen von uns mitgeben. Jesus will unser Leben mehr und mehr verändern. Lass dich von ihm gebrauchen. Wir haben jetzt auch die Zeit, wenn du ein lautes Gebet sprechen möchtest, vielleicht auch dafür danken, dass Jesus dein Leben schon verändert hat. Aber vielleicht möchtest du auch ein leises Gebet sprechen, dann darfst du das gerne tun. Lass uns dazu aufstehen. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du die Kraft hast, uns Menschen zu verändern. Und du bist auf diese Erde gekommen, damit wir dich kennenlernen, damit wir an dich glauben. Und du willst uns Menschen gebrauchen als deine Nachfolger, damit wir ein Licht sind in dieser Welt, damit wir salzen. Möchte dich bitten, dass wir immer wieder diese Begegnung mit dir suchen, dass wir uns Zeit nehmen dafür und dass du zu uns sprichst, genauso wie du Saulus durch diese Begegnung mit dir verändert hast, Herr. Danke, dass wir das auch heutzutage immer wieder erleben dürfen. Amen.